Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Er ist einer der bekanntesten Berge der Allgäuer Alpen, der 2592 Meter hohe Hochvogel. Der Gipfel wird nach Einschätzung von Experten bald zerbrechen. Vor einem Jahr war der Riss gut 40 Meter lang, 8 Meter tief und 3 Meter breit. Wir haben, angeregt durch eine Anfrage über unseren Forschung aktuell Twitter-Account, nachgefragt, wie es aktuell um den Hochvogel steht, gleich mehr dazu. Ein weiteres Thema: Informatiker aus Tschechien haben ein Verfahren entwickelt, wie man mit 3D-Modellen nach vermissten Personen suchen kann. Und wir berichten über die Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft in Nepal. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Den Allgäuer Alpen steht ein Naturschauspiel von verheerender Zerstörungskraft bevor. Der Gipfel des Hochvogels bricht auseinander. Schon jetzt klafft ein riesiger Felsspalt im Gestein. Bis zu 260.000 Kubikmeter Fels könnten ins Tal stürzen. So hieß es vor einem Jahr in einem Beitrag hier im Deutschlandfunk über den Hochvogel. Any News, irgendwelche Neuigkeiten, fragte uns nun vor einigen Tagen über Twitter @ronvanachtern, und wir haben bei Michael Krautblatter nachgefragt, wie es um den Gipfel des Hochvogels steht. Michael Krautblatter ist Geologe und hat an der TU in München eine Professur für Hangbewegungen.
Von dem Hauptriss, der sehr auffällig ist, gehen inzwischen mehrere Seitenrisse weg und die teilen mehrere Volumen. Und was wir denken, was passieren wird, ist, dass diese 260.000 nicht in einem Stück kommen, sondern es schaut so aus, als ob er sich zurzeit vorbereitet, dass er mehrere Teilvolumen, die auch dann noch groß sind, also einige 10.000 Kubikmeter, runterschmeißen wird. Während die Hauptspalte, in der wir eigentlich schon länger messen, sich mit dem letzten trockenen Sommer sehr langsam bewegt hat, also nur 2,5 Zentimeter im Vergleich zu 10 Zentimeter in den Jahren vorher, machen diese Seitenspalten jetzt sehr schnell auf und er schüttelt jetzt so verschiedene Teilvolumen ab, und es schaut so aus, als ob dieser Felssturz in mehreren Phasen runtergeht, und das ist das, was wir beobachten gerade.
Der Gipfel des Hochvogels spaltet sich ja schon seit fast 140 Jahren. Ist denn eigentlich, um es so platt zu fragen, ein Ende abzusehen? Also wann wird es diesen Felssturz geben?
Ich würde das Ganze beantworten wie die Wettervorhersage. Also wenn Sie mich fragen, wie das Wetter in 3 Tagen wird, dann kann ich Ihnen eine ganz gute Antwort geben. Wenn Sie mich fragen, wie nächstes Jahr am 15. Oktober das Wetter ist, dann kann ich Ihnen nur eine sehr schlechte Antwort geben. Und das liegt daran, dass der Hochvogel schon sehr sensibel auf Umwelteinflüsse auch reagiert. Also wir sehen jedes Mal, wenn es regnet, dann beschleunigt der Hochvogel sich für 2, 3 Tage und macht wirklich manchmal einige Millimeter in kurzer Zeit. Insofern hängt die Zukunft sozusagen vom Hochvogel auch davon ab, wie schaut die nächste Schneeschmelze aus, kriegen wir mal wirklich Starkregen über 3, 4 Tage. Was wir ganz schlecht abschätzen können, was es eben halt doch alle 20, 30 Jahre in dem Raum Füssenreute gibt, das sind kleinere Erdbeben. Also wir wären sehr interessiert und auch sehr gespannt sozusagen, wie er darauf reagieren würde, weil von anderen Felsstürzen schon bekannt ist, dass er auch auf ganz kleine Erdbeben, die richtige Resonanzfrequenz treffen, sehr empfindlich reagiert. Und wir sehen, dass er eigentlich jeden Starkregen, den er mitgenommen hat im letzten Herbst, kommentiert hat mit 2, 3 Tagen beschleunigter Bewegung. Also mehr als wir erwartet haben, reagiert er wirklich auf Wasserdrücke, die sich im Inneren des Hochvogels bilden. Und da reagiert er sehr empfindlich drauf.
Mit welchen technischen Artefakten überwachen Sie den Berg dann eigentlich?
Der Hochvogel ist gerade unser Testobjekt, um zu gucken, wie zuverlässig sind verschiedene Warntechniken. Also wir messen seismische Signale, die entstehen dadurch, wenn der Fels im Untergrund bricht. Und dann können wir sogar ungefähr orten, in welcher Tiefe, also zurzeit in 40, 50 Meter, brechen Felsbrücken. Davon haben wir schon 270 solche Brüche dokumentiert. Die passieren etwas, bevor eigentlich die oberflächliche Bewegung auftritt. Und die oberflächliche Bewegung registrieren wir eigentlich mit allem, was möglich ist. Also wir haben GPS-Sensoren, die jede 10 Minuten die Position berechnen, auf der sie stehen. Und wir nutzen Drohnen, um die Gesamtveränderung im Hochvogel zu sehen. Wir nutzen Laserscanning, um wirklich dingfest zu machen, wo sich neue Risse bilden und wenn sich neue Türme lösen. Und wir nutzen ganz hochpräzise Distanzmesser, die auf 100stel Millimeter die Bewegung von diesem Spalt detektieren.
Aus diesen Daten erstellen Sie sicherlich irgendwie ein Modell im Computer. Verhält sich der Berg auch, wie Sie das dann in den Modellen simulieren? Oder verhält sich der Berg anders, als es Ihre Modelle vorhersagen?
Ja, also ich würde sagen, es ist ein gemeinsamer Lernprozess. An dem Hochvogel lernen wir, wie man solche Modelle wirklich gut erstellt. Es gibt eigentlich weltweit nur ganz wenige Felsstürze, die man vorher beobachtet hat. Also es war lange eine Wissenschaft, wo man eben geguckt hat, wie viel ist runtergefallen und hat es dann davor an Regen gegeben. Wir wollen davor dabei sein, deswegen interessiert uns der Hochvogel so, weil richtig gute Vorhersagen werden wir nur dann machen können, wenn wir die 3-4 Tage vor dem Kollaps, vor dem Versagen des Felsens richtig gut verstehen. Und jetzt haben wir wirklich alle Sensoren, die uns etwas über vorhersagbare Signale sagen. Also wir nennen die antizipative Signale und die versuchen wir alle mitzunehmen. Also es gibt ganz wenige Felsstürze, wo man wirklich vorher geguckt hat. Gibt es Felsbrücken, die auffällig viel vorher brechen? Es gibt wenige Messungen, wo wir wirklich sehen können, wie sich der Fels in den letzten Stunden vorher verteilt. Und bei uns ist es wirklich so aufgebaut, dass wir vor allem in den letzten Stunden vor dem Versagen, wo wir dann auch nicht mehr hinkommen und nicht mehr mit anderen Methoden messen können, möglichst viel noch runtergesendet bekommen von diesen Sensoren. Deswegen haben wir jetzt gerade gestern auch nochmal viele Sensoren einzeln mit Sendeeinheiten bestückt, dass wir wirklich in so einem Fall, wo das passieren würde, bis zur letzten Minute, bevor es runterfällt, möglichst noch viele Daten kriegen, dass wir besser vorhersagen können in Zukunft, wann und wie sowas passiert.
Glauben Sie, dass es so ein charakteristisches Signal gibt, wenn dieser Felssturz kommen wird? Sie haben gesagt, über 270 verdächtige Geräusche haben Sie aufgezeichnet. Gibt es das eine Verdächtige, wo Sie sagen, das ist es jetzt?
Also es gibt für einige Fels- und Bergstürze Aufzeichnungen und das gibt eine ganz typische Beschleunigung am Ende. Und das nennt man die Saito-Linearität, aber das sagt eigentlich bloß, dass in den letzten 3-4 Tagen, bevor es passiert, eine ganz typische Beschleunigung kommt. Also man hat erst 1 Zentimeter pro Tag und dann hat man 1 Zentimeter pro Stunde und am Ende hat man dann vielleicht 1 Zentimeter pro Minute. Also das heißt, man hat wirklich eine sehr starke Zunahme in den letzten 2-3 Tagen, die erwarten wir auch. Wir hoffen aber, dass zum Beispiel dieses Knacken, also diese seismischen Signale schon vorher auftreten, dass wir sozusagen diese Spanne, in der wir vorhersagen können, vielleicht noch weiter ausreißen können und dass wir auch wirklich verstehen, was hinter dieser Beschleunigung steht. Nämlich es müssten ja eigentlich dann einige Tage vorher sehr viele Felsbrücken brechen und dann müsste als Reaktion darauf diese starke Beschleunigung kommen, die dann wirklich runterfällt. Und was man bisher nicht gut kann und was wir hoffen, dass wir es hier schaffen, ist, manchmal beschleunigt sich so ein Fels wie der Hochvogel und bleibt dann wieder stehen, weil er sich verhakt hat. Und wir hoffen, dass wir dadurch, dass wir gleichzeitig auch eben diese Felsbrücken belauschen, verstehen, wann tut er nur so, als ob er kommt und wann fällt er wirklich runter. Also dass wir das über diese seismischen Signale unterscheiden können, was ist jetzt wirklich ein finales und gefährliches Absturzszenario. Das, was wir hier sehen, ist schon ein typisches, groß angelegtes Experiment für alle Felsstürze, die wir in den Alpen oder anderen Gebirgen beobachten können.
Wenn der Gipfel des Hochvogel dann stürzt oder bricht, wie wird das sein? Ein gewaltiger, großer Steinschlag mit einer riesigen Staubwolke. Kann man das, was dann in Folge passiert, simulieren, berechnen?
Also aus den Drohnenbefliegungen können wir uns ziemlich vorstellen, welche Felsmassen gerade sozusagen bedroht sind von diesem Absturz. Das sind 6 Felsmassen, die 8.000 bis 140.000 Kubikmeter haben und die, wenn man sie zusammensetzt, eben den Südgipfel des Hochvogel ausmachen. Wenn die runterfallen, fallen die in 2 Wildbäche. Und in diesen Wildbächen bilden die sozusagen einen Damm. Und falls danach ein Niederschlag auftritt, dann ist es häufig oder regelmäßig so, dass sich dann Murgänge bilden. Und diese Murgänge haben wir jetzt für das Komplettversagen, also alle 260.000 liegen in diesen 2 Murbächen, modelliert. Und wir wissen ungefähr, wie weit diese Murgänge gehen. Und das haben wir jetzt auch mit der Gemeinde Hinterhornbach, mit dem Bürgermeister diskutiert, sodass wir in dem Fall, wo es passiert ist, wirklich ihn anrufen und sagen, wir nennen uns jetzt Szenario 4 oder 3. Das sind so verschiedene Karten, die ihm vorliegen, damit wir schnell auch mit der Bevölkerung vor Ort kommunizieren können und die auch genau verstehen, was wir wollen. Also wir versuchen mit diesem Projekt AlpSense nicht nur die wissenschaftliche Seite zu machen, sondern wir haben auch diese gesamte Kommunikation mit den Behörden, mit dem Alpenverein, mit der Bergwacht, mit den Hütten durchexerziert. Wir treffen uns regelmäßig mit denen, sodass wir wirklich dann am Handy mit denen telefonieren können und sagen, was sie in den nächsten Tagen erwarten, ist das und das.
Wann bricht der Gipfel des Hochvogel in den Allgäuer Alpen auseinander? Hintergründe von Michael Krautblatter, der an der TU in München eine Professur für Hangbewegungen hat. Mehr als 11.000 Menschen werden in Deutschland vermisst, darunter mehr als 7.000 unter 18 Jahren. Die meisten vermissten Kinder, weit über 90%, tauchen schnell wieder auf, aber einige bleiben verschollen. Informatiker aus Tschechien haben ein Verfahren entwickelt, mit dem Ermittler anhand von 3D-Modellen automatisch nach vermissten Personen fahnden können. Piotr Heller hat einen der Entwickler kürzlich auf einer Biometriekonferenz getroffen.
Wenn eine Person zur Polizei kommt und sagt, also ich vermisse mein Kind, in diesem Fall fragt die Polizei, gut, haben Sie dann ein Foto?
Mit diesem Foto kann die Polizei dann selbst nach dem vermissten Kind fahnden oder damit an die Öffentlichkeit gehen. Es gäbe aber auch eine schnellere Möglichkeit für eine solche Fahndung, weiß der Biometrie-Experte Martin Drahanski von der Technischen Universität im tschechischen Brno.
Die Polizei hat normalerweise den Zugriff zu allen Kamerasystems irgendwo in der Stadt, im Flughafen. Und diese Videosequenzen können dann durchgesucht werden. Also falls sich eine Person im Bild befindet, die das Gesicht ähnlich dem Vorbild hat, dann kann schon ein Polizist aufmerksam gemacht werden. Okay, also in diesem Augenblick war wahrscheinlich die Person, die wir suchen, genau auf diese Position.
Das Problem ist aber, dass man trotz der Fortschritte bei der Gesichtserkennung heutzutage nicht ohne weiteres die Bilder vom Handy mit denen der Überwachungskameras vergleichen kann. Die Unterschiede in Position, Belichtung, Auflösung und Mimik lassen die Trefferquoten der Computerprogramme nämlich schnell sinken. Um dieses Problem zu lösen, haben sich Martin Drahanski und sein Team etwas einfallen lassen.
Normalerweise zeigen die Eltern ein Foto oder zwei Fotos, die sie irgendwo finden. Aber sie vergessen immer, dass im Handy sie mehrere hunderte Videos und auch Bilder haben, die sie der Polizei zur Verfügung stellen können. Und wenn wir solche Bilder bekommen und auch die Videos bekommen, können wir ein 3D-Gesichtsbild erstellen und für die Suche einfach verwenden.
Das System, das die Forscher entwickelt haben, kann also aus hunderten Bildern und Videos einer Person ein 3D-Modell des Gesichts berechnen.
Es ist eigentlich ganz einfach. Im Video oder in den Bildern ist die Person zu einer konkreten Position zu sehen. Schaut nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Und genau diese Bilder brauchen wir, dass das Gesicht in unterschiedlichen Positionen auf den Bildern gezeigt wird. Und aus diesen Positionen können wir dann ein Bild zusammensetzen, was eigentlich 3D-Bild ist.
Martin Drahanski hat das mit Bildern seines Sohnes demonstriert. Das System zeigt tatsächlich ein realistisches 3D-Modell vom Gesicht des Kindes. Man kann es drehen und von allen Seiten anschauen. Der Gedanke für die Fahndung ist nun folgender. Ein Computersystem nimmt die Bilder der Überwachungskameras und analysiert für alle Gesichter darin den Blickwinkel, die Belichtung und so weiter. Dann berechnet es mit dem 3D-Modell aus den Handyfotos, wie die gesuchte Person unter diesen Bedingungen aussehen würde. Diese Daten vergleicht es dann und soll, so der Plan, deutlich höhere Trefferquoten erzielen als einfache Gesichtserkennungssoftware.
Wir haben es gerade entwickelt und möchten mit den Tests jetzt anfangen. Also das dauert sicherlich noch lange, bis wir wirklich etwas, was in der Realität ansetzbar ist, haben. Also das dauert noch lange.
Mindestens ein Jahr. Damit ist zwar klar, dass das Prinzip funktioniert. Genaue Informationen zu den Trefferquoten gibt es aber noch nicht. Doch die Idee wirft Fragen auf. Klar, bei der Fahndung nach vermissten Kindern ist so ein System wünschenswert. Aber automatische Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit ist auch immer heikel. Wäre es nicht denkbar, dass etwa ein Staat Menschen bei der Einreise auffordert, ihr Handy abzugeben, aus den Selfies darauf ein 3D-Modell erstellt und diese Personen dann auf Schritt und Tritt überwachen kann?
Das dauert einfach lange. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendwo auf der Grenze solche Herunterladestationen laufen würde, die dann alle Daten von den Besuchern wirklich dann bekommen kann. Und falls ja, dann ist es sowieso so zeitaufwendig, das Modell zu erstellen und es auch in der Realität zu verwenden, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass es wirklich irgendwie real wird, es einzusetzen.
Für Martin Drahanski sind es also technische Grenzen, die seine zweifelsfrei gute und erstrebenswerte Idee vor einer solchen nicht wünschenswerten Anwendung schützen. Allerdings darf man bei technischen Grenzen nicht vergessen, dass viele von ihnen sich mit der Zeit verschieben.
Fotofahndung mit 3D-Modellen. Piotr Heller über ein Verfahren zur Suche von Personen mittels 3D-Gesichtsbild. Nepal, das ist nicht nur das Himalaya-Gebirge, sondern ein Land, auf das sich zunehmend Klimaforscher konzentrieren. Im August erschien ein Sonderbericht des Weltklimarates, dessen Ergebnisse für Nepal beunruhigend sind. Nicht nur das Abschmelzen der Gletscher wird immer dramatischer, sondern auch die schwieriger werdende Nahrungsmittelproduktion stellt das Land vor immer größere Herausforderungen. Aus Nepal berichtet Michael Stang.
Der Sonderbericht des Weltklimarats IPCC, der im August veröffentlicht wurde, sei einerseits erschreckend für Nepal, Andererseits liefert er Gewissheit, sagt Sunil Manantar. Denn die Daten belegen eindeutig, wie prekär die Situation für sein Land ist, so der ehemalige Wirtschaftsminister.
Der Report ist ein historisches und wichtiges Dokument. Er wird uns helfen, die Rechte der Menschen in Entwicklungsländern zu stärken. Die Weltgemeinschaft sollte mehr in die dortige Ernährungssicherheit investieren, um die Menschen in den betroffenen Gebieten zu schützen.
Die heute schon existenten und die künftig zu erwartenden Probleme werden sich nur mit großen Anstrengungen in den Griff kriegen lassen. Der Klimawandel habe in Nepal längst begonnen. Das betrifft nicht nur die schmelzenden Gletscher im Himalaya, sondern auch die verlängerte Regenzeit. Selbst im Oktober war der Monsun immer noch nicht vorbei. In dem Report geht es aber vor allem um die immer schwierigere Landnutzung.
Dieser Bericht besagt, dass Land die Hauptgrundlage für den Lebensunterhalt und das Wohlergehen des Menschen darstellt, einschließlich der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und der biologischen Vielfalt.
Zudem geht aus den neuen Daten hervor, dass die landwirtschaftlich genutzten Böden nicht nur Treibhausgase binden, sondern auch freisetzen. Doch der CO2-Ausstoß spielt für die Bevölkerung nur eine untergeordnete Rolle, wenn es um Landwirtschaft und Ernährung geht.
Wie können wir ohne Ernährungssicherheit gegen den Klimawandel kämpfen? Wie kann ich über den Klimawandel sprechen, wenn ich sterbe? Also brauchen wir zuerst eine Nahrungsgarantie für unsere Leute.
Diese Zusammenhänge sind nicht nur für die Politik wichtig, sondern auch für die Wissenschaft. Dinesh Buju von der Nepalesischen Akademie der Wissenschaften und Technik betrachtet diese Entwicklungen mit großer Sorge.
We are a mountainous country. Our arable land is very, very low if you compare with.
Wir sind ein Gebirgsland. Wir haben generell nur sehr wenig wirtschaftlich nutzbares Land, vor allem im Vergleich mit unseren Nachbarländern wie Indien, Bangladesch, Pakistan oder Sri Lanka. Nepal weist mit weniger als 15% die geringste Menge nutzbarer Landfläche auf. Also müssen wir dieses Land mit Bedacht nutzen. Wir müssen den Erdboden erhalten und nachhaltig bewirtschaften.
Das bedeutet, dass die Landwirtschaft effektiver und schonender zugleich agieren muss. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die nutzbaren Böden werden erosionsbedingt immer weniger, so der Professor von der Midwestern University in Surkhet.
Die Daten zeigen, dass Nepal jedes Jahr 1,6 mm Boden verliert. Hochgerechnet sind das ungefähr 240 Millionen Kubikmeter.
In Nepal breiten sich auch die Wüsten immer weiter aus. Da hilft nur eine nachhaltige Landwirtschaft, etwa dass Getreide nur noch in Terrassen angebaut wird, wo der Boden nicht so leicht weggespült werden kann. Auch hoch in den Bergen wird die Situation immer problematischer, so Dinesh Buju.
In Khumbu Valley, there are several settlements of the Sherpa.
In der Khumbu-Region gibt es mehrere Siedlungen der Sherpa. Diese betreiben Landwirtschaft und haben auch Vieh, hauptsächlich Schafe und
Yaks.
Die Sherpas haben seit jeher nachhaltig gewirtschaftet. Das bedeutet, dass sie etwa die Böden regelmäßig ruhen ließen.
Sie verlassen jedes Jahr die Siedlungen für mehrere Wochen und nehmen auch ihr Vieh mit. In dieser Zeit können sich die Graslandschaften erholen und wieder wachsen.
Doch der Klimawandel setzt auch diesem seit Jahrhunderten eingespielten Rhythmus zu. Die Baumgrenze verschiebt sich immer weiter nach oben. Lag sie 1958 noch bei 3.673 Metern, wuchsen Bäume 2007 schon knapp 160 Meter höher. Daher müssen die Hirten in immer höhere Bergregionen vordringen, um Weideflächen für die Tiere zu finden. Doch diese Gebiete werden immer kleiner und die Wege länger. Dadurch ist die Existenz vieler Sherpas heute schon bedroht.
Wüsten und ausgelaugte Böden. Michael Stang über die Herausforderungen für die Landwirtschaft Nepals. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
Menschlicher Speichel verrät unsere Nahrungsvorlieben. Ein Forscherteam aus den USA hat untersucht, wie sich der Speichel von Menschen von dem von Schimpansen und Gorillas unterscheidet. Das Ergebnis? Menschlicher Speichel ist wässriger als der unserer nahen Verwandten und enthält andere Mengen von bestimmten Proteinen. Vor allem mehr Amylasen, die für die Spaltung von Stärke wichtig sind, sowie Enzyme, die den Fettstoffwechsel unterstützen. Das berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Molecular Biology and Evolution. Die Unterschiede lassen sich mit dem im Lauf der Evolution veränderten Essverhalten des Menschen erklären. Da gekochtes Essen nicht mehr lange gekaut werden muss und schnell geschluckt werden kann, muss der Speichel wässriger sein. Um Getreideprodukte und Fleisch besser verdauen zu können, sind mehr von den entsprechenden Enzymen enthalten. Dafür fehlt ein anderes Eiweiß im menschlichen Speichel ganz. Das sogenannte Latrin wirkt wie ein Reinigungsmittel und macht Spucke schaumig. Weil Menschen keine Fellpflege mehr betreiben müssen, sei dieses Protein überflüssig geworden und schließlich verschwunden, vermuten die Wissenschaftler.
Nikotin wirkt über Umwege auch auf die Bauchspeicheldrüse.
Und steigert bei Rauchern so das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Das haben US-amerikanische Mediziner entdeckt. Den genauen Mechanismus, den die Forschenden in Ratten aufgeklärt haben, beschreiben sie in der Fachzeitschrift Nature. Nikotin wirkt im Gehirn auf ein Gen, das zum einen für die Suchtwirkung verantwortlich ist. Zum anderen wirkt es indirekt auf die Bauchspeicheldrüse, die dadurch weniger Insulin ins Blut abgibt, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Das erhöht auf Dauer die Wahrscheinlichkeit, Diabetes zu entwickeln. Der erhöhte Blutzucker wirkt außerdem in einer Feedbackschleife auf das Gehirn zurück und verstärkt so die Abhängigkeit von Nikotin.
Aerosolpartikel sorgen in den Tropen für hellere Wolken.
Aufsteigende Luftmassen transportieren Gase in den Tropen besonders weit in die obere Atmosphäre, wo diese zunächst winzige Aerosolpartikel bilden. Mit der Zeit wachsen die Partikel, bis sie schließlich groß genug sind, um als Kristallisationskeime für die Wolkenbildung zu dienen. Durch das Zusammenkleben mehrerer Partikel sowie die Kondensation von zusätzlichem Gas in einer Wolke können die Teilchen schließlich so groß werden, dass sie deren optische Eigenschaften verändern. Das haben Wissenschaftlerinnen aus den USA und Österreich herausgefunden. Die helleren Wolken reflektieren das Sonnenlicht stärker und kühlen so die Atmosphäre. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature vor.
Schon vor 200.000 Jahren lebten Menschen auf Inseln im Mittelmeer.
Ein internationales Forscherteam hat auf der griechischen Insel Naxos Steinwerkzeuge und Waffen ausgegraben, die zeigen, dass hier bereits zur Zeit der Neandertaler Frühmenschen lebten. Bisher ging man davon aus, dass erst deutlich später Menschen auf die Mittelmeerinseln kamen, als sie in der Lage waren, seetüchtige Boote zu bauen. Der Fund stellt auch die bisherigen Theorien über die Wanderung der ersten Menschen von Afrika nach Europa in Frage. Die Forscher vermuten, dass während der Eiszeit der Meeresspiegel teilweise so niedrig war, dass ein Landweg zu den Inseln entstand. Ihre Studie stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances vor.
Die schnellste Ameise der Welt flitzt durch die Sahara.
Die Silberameise kann Geschwindigkeiten von bis zu 85 Zentimetern pro Sekunde erreichen. Das haben Insektenforscherinnen der Universität Ulm gemessen. Dabei bewegen die winzigen Tiere ihre Beine bis zu 47 Mal pro Sekunde, wie die Forschenden im Journal of Experimental Biology schreiben. Ein Grund für die hohe Geschwindigkeit der Ameisen ist die Temperatur des Untergrunds. In der Mittagshitze kann der Sand in der Sahara bis zu 60 Grad Celsius heiß werden. Dann laufen die Silberameisen am schnellsten.
Sternzeit, 17. Oktober. Fomalhaut grüßt im Süden. Wie immer im Herbst zeigt sich nun ein scheuer Gast tief am abendlichen Südhimmel. Fomalhaut im südlichen Fisch steht gegen 22 Uhr genau im Meridian. Nach rechts schließt sich ein Bogen schwacher Sterne an. Das ist der Rest dieses Sternbilds, das bereits im Katalog des griechischen Astronomen Ptolemäus verzeichnet ist. Allerdings sind die meisten Sterne des südlichen Fischs von Mitteleuropa aus kaum zu erkennen. Zwar mag sein Hauptstern Fomalhaut wegen seiner tiefen Stellung in unseren Breiten nicht besonders strahlend erscheinen, dennoch ist er einer der 20 hellsten Sterne des Himmels. Gelegentlich wird er auch als der einsame Stern bezeichnet, weil er allein auf weiter Flur in einem relativ sternleeren Gebiet steht. Mit Hilfe des markanten Pegasus-Vierecks ist Fomalhaut gut zu finden. Man stößt auf ihn, wenn man die rechte Seite des Vierecks viermal nach unten verlängert. Bei uns ist er jede Nacht nur für wenige Stunden zu sehen. Im alten Persien gehörte Fomalhaut zu den vier königlichen Sternen, die jeweils ein Viertel der Himmelskugel beherrschten. Die anderen drei waren Aldebaran im Stier, Regulus im Löwen und Antares im Skorpion. Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops ergaben, dass Fomalhaut von einer großen Staubscheibe umgeben ist und offenbar einen Planeten hat. Dieser kreist in mindestens 50-fachem Abstand Erde-Sonne um seinen Stern. Tief an unserem südlichen Abendhimmel ist Fomalhaut, der 25 Lichtjahre entfernt ist, noch gut 2 Monate lang ein bemerkenswerter Gast.
Habemus-Abkommen. EU und Großbritannien sind sich in Sachen Brexit einig. Details erfahren Sie bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich heute Uli Blumenthal.